Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Es ist jetzt die 383. Folge des Computer Clubs 2. Hallo, ich bin wieder da. Mein Urlaub in der Schweiz ist beendet worden. Das war also eine endliche Zeit. Ich hätte es mir auch unendlich vorstellen können. Und es waren auch interessante Teile dabei. Ich habe da für mein jetziges Hobby sogar einiges gelernt. Aber jetzt gibt es ja noch andere Leute hier, die wahrscheinlich da mitmachen wollen.
Zum Beispiel der Heinz.
Ja, der Heinz sagt einfach Hallo, herzlich willkommen zur Folge 383 und herzlich willkommen unserem Dauerurlauber, der nach langer, langer Abwesenheit uns mal wieder verstärkt. Und ich glaube, der Wolfgang Rudolph ist auch da.
Der ist auch da, ja. Und ich muss wirklich sagen, dieses flappe Vierteljahr Urlaub, hat denn das wirklich gereicht, Herr Back?
Ich habe davor, vielleicht im nächsten Jahr einen Zuschlag zu machen.
Ah ja, gut.
Da vielleicht vier Monate drauf zu machen. Und dann kommt ja auch noch meine Garmischer Zeit. Da war ich jetzt 2 Jahre nicht mehr gewesen. Und ich will in diesem Jahr ja noch nach Garmisch fahren. Also das kommt wieder ein Monat Garmisch dazu. Mein Gott, nochmal, ist doch nicht schlimm, wenn man nichts mehr zu tun hat.
Ja gut, wir können ja dann bei uns den Status des Gastarbeiters einführen für dich.
Ja, und man lernt immer wieder was Neues. Und so habe ich auch in der Schweiz viel dazugelernt. Ich habe in der Schweiz gelernt, dass man zum Beispiel in Kaufhäusern Reklame macht für Alarmanlagen. Da ist dann am Ausgang, am Eingang oder irgendwo stehen Leute, die zeigen, was sind Alarmanlagen für Häuser und wie baut man die ein, was kostet das und so weiter und so weiter. Das sind dann Beratungen, die ich hier bei uns bisher noch nicht so richtig gesehen habe. Gut, da kann man sich beraten lassen. Und da gab es eine Veranstaltung, da war ich dabei und die war also schon so irre, weil ich das selbst so erlebt habe. Und zwar geht man in der Schweiz dahin, weil man Einbrüche überall natürlich in allen Geschäften und allen Firmen und in allen in allen Gebieten hat. Und es wird sehr viel eingebrochen, wohl bei Uhrenfabrikanten. Und die Uhrenfabrikanten, die sollen mittlerweile, so sagte mir der Mann, der das angepriesen hat, sagte mir, die sollen fast zu 100% schon von dieser Methode ihre Sachen schützen. Und zwar geht es dabei um eine Nebelmaschine. So wie man das vielleicht so kennt von der Disco, dass da plötzlich da irgendwo so ein Nebel da kommt und Musik und Licht und rotes Licht und gelbes Licht und blaues Licht und grünes Licht abwechselnd gezeigt wird. Und diese Nebelanlagen, die werden, wenn ein Fenster eingebrochen wird, wenn eine Tür eingebrochen wird, wenn ein typischer Einbruchfall passiert, die werden dann mit Nebel, und zwar mit irrsinnigen Düsen, werden die ausgedrückt, sodass also in etwa 45 Sekunden 400 Kubikmeter Nebel entstehen. Und dann steht man als Einbrecher mitten in dem Nebel und man kann nichts sehen, man kann nichts klauen, man kommt auch nicht mehr raus, wenn man die Richtung verloren hat. Es dauert eine Stunde, bis dieser Nebel abgebaut ist. Und der Nebel hat nichts Böses in sich, sondern das ist einfach nur Nebel, trockener Nebel. Und wenn man, wenn man ganz pingelig ist, dann sollte man irgendwann mal staubsaugen. Denn da hinterlässt der Nebel dann doch vielleicht ein paar Molekülchen da unten auf dem Boden. Aber es ist tatsächlich so, dass es eine ganz tolle Sache ist. Ich war da selbst drin in so einer Maschine, die war so 3 Meter mal 3 Meter und die war durchsichtig, das war Glas, ich bin da reingegangen und da hat der Mann außen, hat mal kurz auf den Knopf gedrückt und dann machte das Und viel länger hat es nicht gedauert und ich stand mitten im Nebel, bis oben hin alles Nebel und ich habe nichts mehr gesehen. Ich wusste nicht, wo ich bin. Und ich bin dann rund gegangen. Überall habe ich dann versucht, da die Wand zu treffen und kam dann irgendwann langsam hinten herum wieder. Und da kam mir eine Hand entgegen von außen, von der ich auch nicht wusste, wer das ist. Und der hat mir dann geholfen, da wieder rauszukommen.
Ich baue so, gerade sonst wärst du noch länger in der Schweiz geblieben.
Also ich baue ja gerade zu Hause eine Alarmanlage und ich möchte nicht, dass die Leute zu mir reinkommen. Ich möchte denen also das vermiesen, dass sie draußen bleiben. Die sollen bei mir nichts verändern und nichts machen, gar nichts machen. Und da denke ich tatsächlich drüber nach. Und da ist die Firma Abus, das ist ja eine deutsche Sicherheitsfirma, die bietet so eine Nebelmaschine für 630 oder 50 Euro an. Und da kostet eine richtige Vernebelung, einmalige Vernebelung kostet das Konzentrat, was ich dafür haben muss, kostet 39 Euro. Und in der Schweiz hat mir schon einer so ins Ohr gesagt, man kann in dieses Konzentrat auch irgendwas reintun. Dann fängt es aber an und wird illegal. Denn dieses Reintun bedeutet, man kann dann auch den Einbrecher zum Schlafen animieren. Und eine Stunde hält dieser Nebel und nach der einen Stunde hat man wahrscheinlich die Polizei vor Ort gerufen und dann gehen die rein und nehmen die Leute fest. Das ist ein Traum eines Alarmanlagenbauers.
Und was ist, wenn die Einbrecher das wissen und sich eine Infrarotbrille mitnehmen?
Was wollen sie denn damit?
Ja gut, wenn du als Polizist da reingehst und willst einen finden, brauchst du ja auch eine Infrarotbrille, um ein Wärmebild zu kriegen, um den zu entdecken. Und Infrarot geht dir durch den Nebel durch.
Du findest keinen. Du musst warten, bis ungefähr nach einer Stunde hat der Nebel sich gesetzt. Eine Stunde. Und dann ist alles wieder klar. So, du mit einer Infrarotbrille wirst du kaum was sehen.
Dann müsste das ja ein militärischer Nebel sein, der auch tatsächlich Infrarot absorbiert. Aber das bezweifle ich sehr stark, denn die Infrarotwellenlänge, die ist ja nun außerhalb des sichtbaren Bereiches und dass der Nebel das abdeckt. Aber selbst wenn, ich würde das ja viel einfacher machen, wenn ich die Vermutung oder den Verdacht hätte, dass da sowas ist, dann würde ich mir einfach ein Stück Schnur mitnehmen, würde dann an der Türklinke befestigen, würde reingehen und sollte da Nebel sein, ja, dann hangel ich mich wie an der Schnur wieder zurück und bin wieder draußen. Also so sicher halte ich die Sache auch nicht, denn die Einbrecher sind ja nicht
ja,
dumm.
Ja, du weißt natürlich alles besser. Ne? Ist natürlich klar. Nur wer rechnet denn in Deutschland damit, dass er in eine Nebelfalle läuft?
Ja, jetzt.
Kannst du mir das mal
jetzt
sagen?
Nachdem du das verbreitet hast, wahrscheinlich viele.
Ja. Aber viele finden das wahrscheinlich auch gut. Ja. Und es ist ja so, du bist ja, wenn du sowas baust, wenn du so eine Alarmanlage baust, dann kommst du ja ganz schnell dazu und du sagst, also wenn die bei mir am Fenster was darum machen, da mache ich dann plötzlich, da werde ich dann mit irgendwo mit Pfefferspray arbeiten. Verboten, weil Pfefferspray ist eine Waffe. Und wenn die dann am Fenster rummachen, da werde ich mit einer Selbstschussanlage das verhindern. Selbstschussanlage ist verboten. Und dann werde ich eben ganz einfach mit einer Hochspannung da irgendwo die Klinke von der Terrassentür belegen. Hochspannung ist verboten. Nur, wenn ich das mit Nebel mache, da gibt es kein Verbot.
Ja, das ist vielleicht eine Möglichkeit, dass man das künftig mit Heimautomation machen kann. Aber wir haben jetzt ein anderes Thema, das hört sich so ähnlich an, ist sowas ganz anderes, nämlich Homeoffice. Für die Leute, die zu Hause arbeiten. Aber ob das immer so ist und wie sich das in den letzten Jahren bewährt hat, da sollte man mal einen genauen Blick drauf werfen, was da bei Yahoo und bei Microsoft passiert. Und Heinz, hat mit jemandem, der sich da sehr gut auskennt und den wir alle gut kennen, den Rudi Kulzer, darüber gesprochen, und wir sollten einfach mal reinhören, was sich da mittlerweile tut in der Entwicklung und wie die Leute künftig arbeiten werden.
Ja, hallo wieder nach München. Auf anderen Ende begrüßen wir Rudi Kulzer. Schön, dass du wieder mal ein bisschen Zeit für uns hast, Rudi. Wir haben heute ein Thema, das kennst du ja aus eigener Erfahrung. In deiner ganzen Zeit, als du Korrespondent im Silicon Valley warst, hast du ja im Prinzip Homeoffice gemacht. Und im Moment geistert das Thema Homeoffice ja auch durch die Presse, gerade Homeoffice bei Hightech-Firmen.
Ja, in den letzten, sagen wir mal, Wochen oder ein, zwei Monaten tauchen ja zwei doch namhafte Player auf, nämlich Yahoo, da kam ja diese Marketing-Superwunder da von Google, die wie heißt sie, Melissa Mayer, die hat gegenüber von mir gewohnt im Silicon Valley, Edison Avenue, also und Microsoft, mit zwei völlig unterschiedlichen Ansätzen. Also die Frau Mayer hat, als sie da als neuer Besen in dem doch angeschlagenen Yahoo Service Provider begann, da, sagen wir mal, das alles zurechtzurücken, hat die Mitarbeiter alle zurückgerufen. Die hatten eine ganz gute Homeoffice-Kultur in Anführungszeichen, und da hieß es alle zurück, was also zum Teil erhebliche Empörung ausgelöst hat. Es gibt ja genügend, was weiß ich, die Alleinerziehende mit einem Kind. Es gibt viele Gründe, warum es für verschiedene Mitarbeiter vorteilhaft ist, dass sie von weitgehend oder ausschließlich von zu Hause arbeiten können. Das Gegenteil dazu in Microsoft, die erst in jüngster Zeit plötzlich alle praktisch in Anführungszeichen aus dem Büro rausschmeißen und ins Homeoffice verbannen. Ganz massiv, da soll es in München auch zu ganz guten Bewegungen kommen, weil die Microsoft-Büros da in der Nähe vom Flughafen in der Gemeinde Unterschleißheim, Ortsteil Lohhof, das ist ja relativ groß, stammt ja noch aus der Zeit, wo man so richtig noch, sagen wir mal, gewisse Größe gezeigt hat. Das gehört zwar denen nicht, ist gemietet wie viele IT-Headquarters und so, das ist ja das Deutsche, aber also wenn ich das so anschaue, beides mit sehr unterschiedlichen Ansätzen. Und das hat mich dazu bewogen, dich anzurufen, zu sagen, das müssen wir uns einmal anschauen.
Ja, die Marissa Mayer sagt ja als Argument, ich hole die Leute wieder zurück aus dem Homeoffice, weil die Kommunikation auf dem Flur ungeheuer wichtig ist. Also die informelle Struktur, die informelle Kommunikation, die ist natürlich nicht gegeben, wenn die Leute alle zu Hause sitzen.
Ist ja eine bekannte Sache. Das ist also diese Teepausen-Ding. Das gilt aber in erster Linie. Ich habe selber lange in einem eigenen Ingenieurbüro und in Architekturbüro ähnlichen Sachen gearbeitet, egal was. Oder nehmen wir die Kreativleute vom Werbefritzen, was auch immer. Das ist schon richtig. Das gilt für die, sagen wir mal, für die Teameinheiten. Und aber das gilt nach meiner Ansicht nicht für eine komplette Firma. Also da müssen wir drüber nachdenken, meinetwegen auch die Forschung, welche Einheiten wie und wie kann ich das durch welche Treffen oder was auch immer, kann ich diesen positiven Effekt des Kreativen erzeugen, ohne zu werfen.
Die Microsoft sagen ja, die haben ja in Deutschland zumindest 3 Büros gekündigt. Ja. Und die Mitarbeiter werden komplett nach Hause geschickt. Die sagen, sie wollen.
Die werden zugemacht, diese
die Büros werden zugemacht, die Mitarbeiter werden, ja, können entweder auf die verbleibenden Standorte wechseln, zu den verbleibenden Standorten wechseln oder von zu Hause arbeiten, wobei sie dann zu Hause auch einen Arbeitsplatz ausgestattet kriegen.
Also, so was ich gehört habe von Microsoft Leuten, ich rate mit manchen privat, die werden schon massiv nach Hause geschickt, also auch in, wir müssen schauen, was da in Unterschleißheim passiert, wie viel Auflösung da ist, das gehört, wie gesagt, denen nicht. Da gibt's Tendenzen, dass sie näher in die Stadt rein wollen, da nördlich in München Nord, also aber Stadtgebiet und so weiter. Also das muss ich erst zeigen, in welchen Details. Aber ich habe das Gefühl, dass hier massive Kosteneinsparungen eine große Rolle spielen. Also IBM hat ja seit einigen Jahren den neuen Campus da vor den Toren von Stuttgart in der Nähe von Sindelfingen-Böblingen, Ehingen heißt der Ort, da haben die ja das schon ganz gut in einem guten Mix verwirklicht. Ne? Also ich denke, dass wir in nächster Zeit da genau beobachten müssen, für welchen Firmentypen es und Mitarbeiter es welche Angebote gibt.
Wie kann man denn, weil man nur Homeoffice oder Homeworker hat, wie Microsoft das ja anstrebt, wie kann man denn da die informelle Kommunikation aufrechterhalten?
Das Thema heißt nicht nur Bring Your Own Device, Bring Your Own Office wäre vielleicht Überschrift. Ja, ich meine, da gibt's nur eines. Ich habe mir ja selber, als ich dann mein Ingenieurbüro gegründet habe, haben wir uns häufig mit der Frage auseinandergesetzt. Wir waren ja eine kleine Einheit, da hat das ja funktioniert. Ne? Aber in großen Firmen, ich kann nur, dass man halt ganz bestimmte Tage hat, wo man sich trifft, wo man einen Arbeitstag oder auch zwei, auch mal gegebenenfalls mit einer Übernachtung in der Nähe, was auch immer macht, um so eventbezogen zu arbeiten, wo die Kreativität der Gruppe sehr hoch ist. Aber es gibt ja das andere Momentum, dass ich endlich mehr Ruhe brauche, meine Texte lesen muss, texten muss, telefonieren muss, was ja in einem Großraumbüro der Feind ist. Also, und Amerikaner haben ja weitgehend Großraumbüros.
Ja, in Deutschland ist ja auch die Kultur verbreitet.
Ja, das ist ja amerikanisch.
Und ich weiß also aus den Redaktionen, dass die im Großraumbüro sitzen, immer sich beim Telefonieren beschweren, dass die Geräuschkulisse zu hoch ist, beziehungsweise die sagen, wenn der Kollege telefoniert, muss ich alles mithören und kann mich nicht auf meine eigenen Texte
konzentrieren. Ja, das ist ein altes Thema des Großraumbüros. Im Handelsblatt haben wir das ja schon erst seit einiger Zeit. Ich habe ja noch die alten Tage da erlebt. Aber das Thema geht durch alle Büros.
Wird die Marissa Mayer Leute verlieren, dadurch, dass sie die aus dem Homeoffice zurückholt?
Weiß ich nicht. In Einzelfällen sicher ja, wenn die also soziale Zwänge haben, ich sage jetzt was, Kind, alleinerziehend, kranke Eltern, was auch immer, dann sicher ja, solange das Angebot im Silicon Valley gut genug ist, würde ich sagen ja. Aber die Frage ist nach meiner Ansicht eh, ob die gute Marissa Mayer mit ihrem Jahr überhaupt überlebt. Auch wenn sie ein bisschen einen schärferen Wind jetzt da drin hat, als wie die Vorgängerin, die Carol Batz, die von
Wörster. Die kam ja von Autodesk.
Autodesk, ja.
Also wir werden das beobachten müssen, Rudi. Ja. Herzlichen Dank erstmal.
Gerne.
Schönen Gruß nach München und ja, lass es dir gut gehen.
Ciao.
So, das heißt also, nichts mehr mit zu Hause arbeiten. Alle müssen wieder arbeiten gehen, Heinz?
Arbeiten müssen die sowieso. Nein, aber es sind zwei unterschiedliche Tendenzen. Die Marissa Mayer holt eben die Leute wieder rein. Die sagt, ich muss die Leute, wo sollen sie im Flur treffen? Und Microsoft sagt, wir lassen die Leute zu Hause arbeiten, weil sie dann effektiver sind. Mhm. Was davon wirklich ist, weiß man nicht. Es sind eben zwei verschiedene Ansätze.
Ja.
Ich kenne beides. Wir arbeiten in der Firma und auch zu Hause. Je nachdem, was man gerade macht. Ich gehe einer bezahlten Tätigkeit entweder zu Hause oder in der Firma nach. Und je nachdem, was man gerade macht, kann beides von großem Vorteil sein.
Ja, wenn die Geschwindigkeiten im Internet auch ausreichend sind für jemanden, der zu Hause arbeitet, ist das gut. Ich meine, es gibt immer mehr Spezifikationen, es gibt immer mehr neue Standards, die geschaffen werden für verschiedene Sachen. Wir haben zum Beispiel jetzt die Verabschiedung von der SATA-IO, dass die SATA 3.2-Schnittstelle mittlerweile finalisiert ist. Das heißt, wir werden künftig eine SATA Express-Schnittstelle haben können, wohl schon nächstes Jahr, mit bis zu 16 Gigabit pro Sekunde. Außerdem ermöglicht diese neue Schnittstelle, die SATA 3.2, auch die Optimierung von SSHDs und eine verringerte Leistungsaufnahme bei den SSHDs. Wie sie das machen, habe ich noch nicht so ganz verstanden, obwohl ich es mir dreimal durchgelesen habe. Aber es ist schon interessant, denn im Moment bremst ja die Schnittstelle die schnellen SSDs oder SSHDs, muss man sagen. Und wenn dieser Engpass beseitigt ist, dann wird sich einiges tun. Und wenn man gleichzeitig zu dieser neuen großen Geschwindigkeit tatsächlich dann auch den Stromverbrauch reduziert, das ist ideal für einen Laptop.
Mhm. Was ja auch neu verabschiedet worden ist oder im Januar angekündigt wurde, ist USB 3.1. USB 3.0 kann ja 5 Gigabit, USB 3.1 soll 10 Gigabit können, also doppelt so schnell, ist allerdings immer noch halb so schnell wie Thunderbolt von Intel, aber Er soll kompatibel zu den bestehenden Standards sein, also man soll auch 2.0 Geräte, USB 2.0, USB 3.0 Geräte betreiben können. Wenn man allerdings die volle Geschwindigkeit, das hat einen tollen Namen, Super Speed USB 10 Gigabit, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen, auf sowas muss man erstmal kommen, wenn man die voll ausnutzen will, muss man allerdings alles neue Kabel haben, denn sonst kann man die hohen Geschwindigkeiten nicht fahren. Über die USB 3.0 Kabel wird es nicht gehen. Mhm. Was man auch noch geschafft hat, eben die nicht nur die echten Datendurchsatz zu erhöhen, sondern man hat auch eine bessere Datenkompression genommen. Und deswegen kommt man eben auf diese hohe Geschwindigkeit, die ja dann auch das Gesamtsystem schneller machen kann. Und man kann dann auch schon mal ganz schnell eine externe Festplatte an einen Laptop anschließen.
Mhm. Ja, und das brauchen schnell wir auch die externen Festplatten, die werden immer größer und immer billiger. Heinz, ja. Du hast mal Lytro vorgestellt, danach sind die eingeschlafen. Lytro, dieser Kamerahersteller, diese Lichtfeldkamera. Ja. Willst du mal kurz erklären, was das ist, eine Lichtfeldkamera?
Eine Lichtfeldkamera misst im Prinzip durch ganz viele kleine Linsen und ganz viele, also eine CCD ist dahinter, unter welchem Winkel das Licht, die einzelnen Lichtstrahlen einfallen. Und da wird dann mathematisch ein Bild draus berechnet. Das Schöne dabei ist, dass man das von die Schärfe hinterher, die Schärfeebene hinterher bestimmen kann. Denn durch diese ganzen kleinen Lichtpunkte, die man gesammelt hat, gibt es kein Bild in dem Form, wie wir es kennen, sondern eher wie bei Insektenaugen. Ganz viele kleine Bilder und man kann sich dann eben das raussuchen, was man will, die scharfe Ebene raussuchen, die man haben möchte.
Nachdem du die Kamera vorgestellt hast in der Fernsehsendung bei uns, sind die eingeschlafen, wie ich eben schon sagte, aber jetzt sind sie wach geworden. Der Chef von Lytro, dieser Jason Rosenthal, der hat jetzt gesagt, also, es wird eine Menge neue Sachen geben. Nächstes Jahr wird es schon geben. Wir haben eine kleine Lichtfeldkamera nächstes Jahr, die 41x41x112 mm groß ist. Und die soll mit dem Lithium-Ionen-Akku nur 214 Gramm wiegen. Die hat 8 bzw. 16 GB Speicher. Das reicht dann für 350 bis 750 Fotos so ungefähr. Das Problem ist noch die geringe Auflösung, weil 1080x1080 Pixel ist noch nicht so viel. Man kann sie dann noch komprimieren auf 540x540, aber okay. Aber was mir interessant erscheint, das ist, dass künftig damit auch Videos aufgezeichnet werden können sollen. Das war bisher nämlich nicht möglich, denn die Zeit hat nicht ausgereicht, um diese Videos tatsächlich speichern zu können. So, also, es wird etwas Neues geben. Preis denkt man so um die 480 für die 8 GB Version und 580 für die 16 GB Version. Das wird also die Fotografie verändern. Wir knipsen ja heute schon alles, was uns vor die Linse kommt. Man kann es ja einfach wieder löschen. Und dann wird es aber so sein, dass man gar nicht mehr scharf stellen muss oder sonst was, sondern kann das hinterher ausrechnen. Und andere Entwicklungen ermöglichen sogar, dass man durch ein Objektiv, das hat jetzt nichts mit Lytro zu tun, künftig 3D-Aufnahmen machen kann, so als hätte man zwei Objektive. Und wenn man das so zusammennimmt, da hat sich von dieser ganz alten Aquaklack, die ich irgendwann mal hatte, doch so viel getan, dass die nichts mehr miteinander zu tun haben.
Also Forscher in Harvard behaupten, sie könnten auch mit einer ganz normalen Kamera, nicht mit einer Lichtfeldkamera wie von Lytro, könnten auch die 3D-Aufnahmen machen.
Ja.
Und zwar sagen die, okay, man muss ein recht gutes Objektiv haben auch, man muss relativ viel Lichteinfall haben dafür und die setzen einfach künstlich zwei Schärfeebenen, schießen im Prinzip für jedes Bild zwei Bilder und können denn daraus hinterher 3D-Modelle errechnen, 3D-Animationen. Wir haben sowas Ähnliches schon mal mit einem anderen Verfahren gesehen, ja, dass bei bewegten Bildern, wenn man Kamera fährt, aus der Differenz der beiden Bilder ein 3D-Modell errechnet wird. Mehr schlecht als recht. Das Verfahren hier, sagt eben der Professor Kenneth B. Kreuser und Anthony Orth, das wäre stabiler als dieses reine Farbversetzen. Es wäre zwar nicht so gut wie eine Lichtfeldkamera, aber die 3D-Effekte wären gut, vorausgesetzt, es bewegt sich etwas. Bei Standbildern ist auch da der 3D-Effekt nicht zu sehen.
Ja, die machen ja zwei Fotos hintereinander und verschieben bei der Aufnahme die ganz kleinen Stückchen voneinander und dann hat man eben zwei Blickwinkel und der Rest wird gerechnet. Also es tut sich wirklich viel, gerade in der Fotografie.
Darf ich noch eine Frage einwerfen? Ich habe das Problem im Moment, ich habe ein neues Fernsehgerät von LG. Dieses Fernsehgerät bietet mir an, dass ich Aufzeichnungen machen kann, also quasi als Videorekorder. Jetzt habe ich noch eine Platte dran gehängt und diese Platte war 60 GB und die hatte sie auch voll geladen und war tatortig jeden Sonntag drauf, konnte man so einstellen und so weiter und so weiter. Jetzt habe ich diese Platte abgehängt und jetzt will er eine dedizierte Platte haben. Was machen die für ein Format? Weiß das jemand? Das auf der Platte. Wie kann ich die jetzt formatieren?
Das dürfte mit G-Edit, mit diesem Unix-Tool kannst du die editieren. Die schreiben in der Regel ein Linux-Format, ja. Denn die haben ja irgend so ein Android-Linux haben die ja innen drin. Der Android ist ja
auch. Kann es sein, dass das Schwierigkeiten macht, dass ich eine Terabyte-Platte da anschließen will?
Normal, ich weiß nicht, in welchem Format die das machen, wenn die X4 machen, nicht.
Ja, gut, was für ein Format die machen, die sagen nichts.
Ja, wahrscheinlich ist eine Anleitung dabei, wo drin steht, wie man die Platte formatiert, die man anschließen muss. Würde ich als erstes
die Anleitung, die kannst du dir selber schreiben, du, die Anleitung. Da ist nichts mehr dabei. Das ist ein Fernseher, da ist eine Fernbedienung und guten Tag. Und dann machst du die Anleitung selbst.
Tja.
Oder aus dem Netz.
Ja, und? Ist doch kein Problem.
Ja.
Also gibt's ja eine
Anleitung. Na gut, dann mach mir das mal. Dann mach mir mal die 1 Terabyte Platte, die ich da anschließen will, 2,5 Terabyte Platte möchte ich gerne anschließen als Aufzeichnungs.
Aber du hast ja
es
jetzt
ging
eine
ja vorher.
Du hast ja eine Platte, die aufgenommen hat.
Ja,
dann schau doch mal,
ja.
Was sie für ein Datenformat
hat. Die ist am PC, ist sie tot. Die ist tot am PC.
Ja, dann lad dir doch mal den Partition Magic runter oder hol dir dieses Unix-Tool. Mit dem kannst du denn sehen, was die für Partitions da haben, welches Format die
ja,
haben.
Ja, ich meine nur, das ist doch nicht sehr besonders, das ist doch wirklich nicht sehr, 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 sehr freundlich für User, was da gemacht wird. Das ist, was wollen die?
Ja, du sollst die Platten ja auch nur auf dem Fernseher dir wieder ansehen. Nicht auf deinem PC.
Ich will die ja nur auf dem Fernseher ansehen. Nur der Fernseher akzeptiert die ja nicht.
Was auch sein.
Er hat vorher mal.
Pass mal auf,
er hat vorher mal eine.
Deine Terabyte-Platte, die du hast. Hatte ich schon eine Partition drauf?
Nein, ich habe die formatiert. Ich habe die zurückformatiert.
Nein. Nicht formatieren, denn schmeiß mal die Partition, die da ist, ganz runter, dass die Platte wirklich leer ist. Dann kann die wahrscheinlich.
Hat nur eine Partition.
Nein, schmeiß die weg, die Partition.
Hat nur eine Partition.
Schmeiß die Partition weg. Lösch die einfach. Und dann kann es sein, dass sie am Fernseher geht.
Naja, gut, okay, war nur eine Frage.
Wir beraten dich gerne.
Ja, ich kann nichts dazu sagen, mit sowas nichts zu tun habe. Ich nehme nichts auf, ich wüsste nicht warum. Gut, wir sind am Ende.
Wir sind,
Und es ist jetzt dem lange Zeit abwesenden Kollegen Back angeraten, auf unseren Shop hinzuweisen. Bitte sehr, Herr Back.
Ja, der Shop ist er hat aber keine Nebelmaschine. Das muss ich noch dem Ritter noch erzählen, dass so eine Nebelmaschine im Programm vielleicht jetzt, nachdem wir damit angefangen haben, zum Renner werden könnte.
Gut, ja? Es gibt aber andere Sachen, die wesentlich preiswerter sind und wahrscheinlich auch für viel mehr unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von Nutzen sind als eine Nebelmaschine, obwohl die natürlich auch ihren Reiz hat. vor allen Dingen bei Fehlalarmen oder so. Ich denke, wir tun den Daumen nach oben, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und Tschüss.
Mhm. Und Tschüss.
Jo, bis dann.
Zickezack, zickezack vielleicht.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.